Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Andreas Geidel und mir gegenüber sitzt heute Matthias Matze Herrmann, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten.
Moin Opa.
Ja, hi Matze, schön, dass du Zeit hast für unseren Talk. Es ist die Woche 1 der Vergangenheit des alten Holstein-Stadions. Spiel 1 nach dem gesicherten Klassenerhalt hervorgebracht hat es eine 1:3 Heimniederlage gegen Magdeburg. War das Ende der Serie von 6 Spielen ohne Niederlage ein Beleg für den fehlenden Charakter der Mannschaft oder eher einer für die reale Qualität des Kaders? Vollziehbaren Spannungsabfall, 2-3% Aktion Gier fehlen.
Also den Charaktertest hatte ja Trainer Tim Walter selbst ausgerufen. Ganz so hart würde ich mit der Mannschaft nicht ins Gericht gehen. Was sollen sie auch vorher sagen? Ja, im Klassenhalt sind wir jetzt zufrieden und wollen nochmal 2 Spiele die Beine hochlegen. Das wird ja auch ein bisschen komisch kommen. Und dass man natürlich sagt, man will diese Serie nicht enden lassen, auch nachvollziehbar. Dass aber, wenn der Druck abfällt, vielleicht unterbewusst die letzten Prozentpunkte dann irgendwo fehlen. Ja, ich glaube, das ist irgendwo verständlich und Magdeburg auf der anderen Seite hatte ja genau diesen Druck noch und das waren dann vielleicht die 1-2 Prozentpunkte, das Glück zu erzwingen, die Holstein dann fehlten.
Schön, dass du nicht gesagt hast, die Spiele in der zweiten Liga sind alle 50-50 und deshalb sind diese 2-3% dann entscheidend. Ich bin da schon bei dir. Also das ist ein nachvollziehbarer Spannungsabfall und die Qualität ist halt nicht so hoch im Kader. Sowohl als auch kann man die Frage vielleicht auch beantworten, weil vielleicht eine stärker zusammengesetzte Mannschaft oder so hätte dann auch vielleicht dann die 2-3 Chancen, die sie hatten, genutzt und dann wäre das Thema vielleicht auch durch gewesen. Jetzt hat auch noch das Matchglück dann ein bisschen gefehlt. Also Schwamm drüber über diese Niederlage, das war ja vorher schon safe alles von daher. Stichwort nochmal Tim Walter. Der Retter der Störche ziert sich öffentlich noch immer mit der Aussage, ob er über den 30. Juni hinaus Holstein-Trainer bleiben möchte oder seiner zweiten Heimat, wie er Kiel selbst gern beschreibt, zumindest beruflich den Rücken kehrt. Worauf mögen Sportchef Olaf Rebbe und Tim Walter wohl mit der Bekanntgabe der Entscheidung warten?
Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall so, es wird ja immer betont, man hätte vorher gesagt, man setzt sich nach dem Saisonende zusammen, zieht einen Strich unter die ganze Saison und dann schaut man mal. Ich denke mal, im Hintergrund sieht das schon anders aus. Was ich ja schon auffällig finde, ist, dass auf Wunsch des Trainers wohl das Trainingslager verlängert wurde. Und das ist ja nur bekanntlich nach dem 30.06. Okay. Könnte ein Hinweis sein, vielleicht.
Auf wie viele Tage, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Einen Tag.
Ah ja, cool. Naja, immerhin. So hat er sich zumindest mit dem Thema schon mal beschäftigt und das könnte natürlich tatsächlich ein sachdienlicher Hinweis sein. Wo geht's noch genau hin ins Trainingslager?
Ins wunderschöne Salzburger Land.
Ja.
Nach Maria Alm.
Ah ja, genau, da hat man sich jetzt für 2-3 Jahre gebunden oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau,
ne?
Und noch ist es ja nicht offiziell, aber was fast ein bisschen schade wäre, wenn Stefan Schwab nicht mit dahin fährt, denn sein Vater kommt aus Maria Alm, soweit ich weiß, und im Nachbarort in Saalfelden, wo die Störche dann auch trainieren, ist einst ein kleiner Stefan Schwab aufgewachsen. Also man hätte einen wunderbaren Local Guide dann, vielleicht ja mindestens um einen Monat verlängern, dass man weiß, wo die guten Essenslocations sind und vielleicht auch was, wo man feiern kann, ist es ja, und Fußball gucken ist ja Weltmeisterschaft zu dem Zeitpunkt, wenn Holstein in Österreich im Trainingslager ist.
Ja, für Party-Locations und gute Restaurants und sonstiges ist vielleicht dann eher für euch als Journalisten das angesagt oder so, die Spieler sollten.
Wir arbeiten.
Ach so, dann ist tatsächlich für die Spieler. Du hast also im Interesse der Spieler gesprochen. Gut, auch interessant zu wissen. Wir werden dann mal abwarten, wie sich das Trainingslager so auswirkt, aber wäre natürlich tatsächlich reizvoll. Ne? Aber kann ja auch sein, selbst wenn sich die Wege trennen sollten zwischen Holstein und Stefan Schwab, dass er dann in nicht alter, aber immerhin Verbundenheit sich dann als Guide zur Verfügung stellt. Ja, nochmal zu diesem Thema Vertragsverlängerung bei Tim Walter, neben Aspekten wie Gehalt, Erfolgsprämien, weiter Verpflichtung. Der Assistenztrainer Julian Hübner und Michael Wimmer dürfte wahrscheinlich die künftige sportliche Ausrichtung eine elementare Rolle spielen, in Walters Überlegung. Denn eines scheint mir doch sehr klar, wenn man das Profil von Tim Walter sich anguckt. Walter und ein kalkulierter Durchschnitt im Bundesliga-Unterhaus, das macht das matcht eher nicht so, ne?
Das matcht überhaupt nicht. Da ist kein Superlativ drin und kein Superlativ eines Superlativs. Und was auch ganz interessant finde, es ist ja eine Transferphase, in der Olaf Rebbe so langsam wirklich komplett auch seinen Kader gestalten kann. Er hat ja durchaus noch, ich will jetzt nicht von Altlasten sprechen, aber so ein, zwei Sachen, die er von Carsten Wehlmann noch übernommen hatte. Jetzt wäre es so, dass er natürlich der Mannschaft auch ein Gesicht geben könnte. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich schätze die beiden handelnden Personen, Olaf Rebbe und Tim Walter, durchaus als Typ Alpha-Männchen ein, was so einige Sachen betrifft. Und wenn die dann zusammen einen Kader planen müssen und haben ganz bestimmte Vorstellungen, die vielleicht nicht so viele Schnittmengen haben oder zu wenige Schnittmengen, das müsste man, glaube ich, wirklich vorher klären, bevor man den Vertrag mit dem Trainer unterschreibt.
Wir hatten 2018, 19 schon mal ein Duo, das man als Alpha-Männchen im Paket bezeichnen darf, auch im Nachklapp. Natürlich Tim Walter als Trainer und damals Fabian Wohlgemuth als sportlichen Leiter oder als Sportchef. Das hat damals gut funktioniert. Die haben beide ihre Innovation, ihren Drang nach höherem im Rahmen der real existierenden Möglichkeiten freien Lauf gelassen. Ich denke da an die Verpflichtung von Jae-Sung Lee, sensationell für den deutschen Fußball und für den Zweitliga-Fußball sowieso. Hauke Wahl kam zurück, Jonas Meffert wurde verpflichtet, Janni Serra damals, der gerade mit dem ehemaligen Stork Magnus Knudsen mit Aarhus BK dänischer Meister geworden ist, übrigens by the way, Glückwunsch. Das waren schon gute Transfers und gute Deals, die da getätigt worden sind. Sowas wünscht man sich natürlich jetzt auch. Ich gebe dir recht, die müssen schon zusammenfinden, aber ich glaube, die grundsätzliche Ausrichtung, die könnte schon passen irgendwo, ne? Da Olaf Rebbe als jemand, der gerne Spieler, Hochbegabte verpflichtet, die dann eine gewisse Aussicht auf einen hohen Wiederverkaufswert darstellen oder das in Aussicht stellen. Da der Trainer, der natürlich auch Interesse hat, nicht nur Spieler weiterzuentwickeln, sondern auch auf Bestandspersonal zurückgreifen zu dürfen oder nicht Bestandspersonal, sondern auf neues Personal zurückgreifen zu dürfen oder zu wollen, die eine Sofortverpflichtung darstellen. Ne? Also da gebe ich dir recht, das wird schon spannend sein, auf welche Linie man sich da einigt.
Man möchte auf jeden Fall Mäuschen spielen.
Gerne.
Wenn Olaf Rebbe und Tim Walter zusammensitzen und den Laptop geöffnet haben und Spieler durchgehen und keine Ahnung, einer macht Daumen hoch, einer macht Daumen runter, was ist dann? Übrigens, ich will dich eigentlich gar nicht verbessern, aber für alle Aarhus-Fans, nicht BK, sondern GF.
GF, Asche auf mein Haupt, du hast natürlich völlig recht. GF, aber dänischer Meister sind sie trotzdem geworden.
Ja, haben zwar im Moment kein eigenes Stadion, weil das umgebaut wird.
Ach.
Aber man spielt dann nächste Saison Champions
League. Wo spielen die jetzt denn?
Das ist so ein Dorfsportplatz vor Aarhus, den man ein bisschen hergerichtet hat.
Ah ja, okay. Naja.
Kann man mal Meister werden. Insofern, und da können wir ja sogar einen Bogen schlagen zu Holstein. Ein Stadion, was eigentlich eine Baustelle ist, kann vielleicht positiv sichern.
Ja, da brauchen wir ja gar nicht nach Dänemark, obwohl uns das natürlich näher liegt als Süddeutschland oder so oder Südwestdeutschland, aber die SV Elversberg kann am Wochenende mit dem Sieg steigen die auf in die erste Liga und zwar ohne Relegationsumweg, also aufgrund des besseren Torverhältnisses, selbst wenn die Konkurrenz auch gewinnt oder so. Und das zeigt ja, dass also ein Stadion, Umbau, Neubau, Modernisierung, Ausbau nicht vor Erfolgen schützen muss, ne, zwangsläufig. Aber es birgt eben halt auch Risiken. Das haben wir auch schon oft genug an dieser Stelle erwähnt. Es gibt auch den gegenteiligen Fall. Ne? Also nicht mehr zum Gesicht des neuen Kaders wird Patrick Ehrers zählen, das ist klar. Der wurde ja schon am Samstag verabschiedet. tragische Geschichte, ne? Mit 31 wahrscheinlich Karriereende, knapp fünf Jahre in Kiel und jetzt aber das seit November 24 nach dem Trainingsunfall, als er einen Ball ins Gesicht bekommen hat und Gehirnerschütterung, seitdem nicht mehr aufgelaufen und ohne, dass man das jetzt aus der Distanz beurteilen können, sieht ja nicht so aus, als wenn er zumindest professionell nochmal gegen den Ball treten würde. Ne?
Davon ist wohl leider nicht auszugehen. Ich glaube, was die Sache auch so schlimm gemacht hat, dass das so plötzlich war.
Ja.
Man war ja zunächst einfach der Meinung, der durchläuft jetzt sein Concussion-Protokoll, was ja nach Kopfverletzungen vorgeschrieben ist. Holstein hatte da ja, er war ja nicht der einzige Spieler zu dem Zeitpunkt, der mal einen Ball gegen den Kopf bekommen hat und danach das Concussion-Protokoll durchlaufen musste. Selbst Kalle Johansen, meine ich, war auch dabei gewesen und man war ja davon ausgegangen, gut, wenn es schnell geht, sind wir in einer Woche damit durch. Wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, dauert es dann vielleicht 3 Wochen. Und irgendwann war Patrick Erras quasi von der Bildfläche verschwunden. Man hat nichts mehr gehört zu seinem Zustand. Man hat dann immer so Aussagen von Holstein bekommen. Patrick Erras ist weiterhin Teil des Kaders von Holstein Kiel. Und ansonsten wusste man nichts. Und dann kam jetzt irgendwann so, der Vertrag läuft aus. Patrick Erras wird den nicht verlängern. Und man hörte jetzt ja, dass es wohl auch insgesamt, also auch im Alltag noch durchaus Probleme gibt. Und ja, das ist unglaublich bitter, weil ja, die Gesundheit steht einfach über allem. Und natürlich wünscht man ihm auch beruflich irgendwo eine Zukunft. Aber wenn einfach so eine Verletzung sich auch auf die Dinge abseits des Berufs auswirkt, das ist natürlich doppelt bitter. Und da wünscht ihm wirklich jeder Holstein-Fan und eigentlich jeder Mensch alles Gute.
Ja, schließe ich mich nur an. Daumen drücken, dass das vernünftig weitergeht im Rahmen dessen, was sich denn da, was noch möglich ist und dass Fußball dann vielleicht nicht im Zentrum oder Profifußball nicht im Zentrum Interesse steht. Das lässt sich dann, wenn anderweitig das vernünftig funktioniert, auch verschmerzen irgendwo, ne? Auch wenn mit 31 noch sehr jung fürs Karriereende oder vergleichsweise jung. Also Daumen drücken für Patrick Erras, dass alles wieder gut wird. Ebenfalls wahrscheinlich nicht mehr zum Gesicht der KSV Holstein wird, du hast es erwähnt, Kalle Johansson stehen, auch 31. Vertrag läuft auch am Saisonende aus, hat in dieser Saison 13 Pflichtspiele bestritten. Das ist jetzt auch nicht so viel. Insgesamt in seinen 3 Jahren 36. Das ist jetzt auch hier in Kiel 36. Das ist jetzt auch nicht besonders viel. Immer wieder zurückgeworfen von Verletzungen verschiedenster Art. Jetzt zum Schluss war es das Knie. Ja, 2 Aufstiegshelden von 2024, die dann brach lagen. Wir haben dazu gesagt, Stefan Schwab schon erwähnt, 35. Vielleicht war von dem einen oder anderen außerhalb des Clubs erhofft worden, dass er so die Rolle von Louis Holtby einnehmen kann. Das ist nicht der Fall gewesen, aus verschiedensten Gründen. Das sind dann 3 Leute, die auf jeden Fall wahrscheinlich auch nicht mehr dazu zählen werden im Kader, ne?
Und wo man natürlich auch so ein bisschen Angst hat, dass diese Spieler, was das Menschliche betrifft und was die Führungsqualität betrifft, einfach schwer zu ersetzen sind. Es geht ja gar nicht nur um die Leistung, die sie auf den Platz gebracht haben. Da muss man natürlich auch bei Kalle Johansen hervorheben, wenn er fit war, war er eine Bank wirklich in der Innenverteidigung.
Auf jeden Fall.
Und ja gleichzeitig aber auch solche Spieler, die vorangehen, die jungen Spieler an die Hand nehmen. Und gerade wenn wir einen Kader haben, in dem viele Talente sind, die brauchen ja auch so eine Spieler, die sie mal an die Hand nehmen können. Und wenn wir über solche Spieler reden, dann ist natürlich auch Steven Skripski dabei, dessen Vertrag nicht ausläuft. Aber der natürlich auch gerne mal hier ein Wehwehchen hat, da ein Wehwehchen hat, sehen wir jetzt auch gerade wieder. Der steht halt auch nicht immer auf dem Platz. Und ich glaube, im Talente finden war Holstein in den letzten Jahren extrem gut. Bloß diese Führungsspieler auszugraben und dann auch für einen reellen Kurs zu verpflichten, das ist, glaube ich, eine viel größere Herausforderung.
Das sehe ich ganz genauso. Das ist die Challenge, denn ohne dass man jetzt die ganze Saison nochmal Revue passieren lässt, das ist, glaube ich, der Kasus Knacktus gewesen, dass die ganzen Hochbegabten wie Jonas Terkelsen, Kasper Davidsen oder auch Adrian Kapralik, dass denen natürlich eine gewisse Konstanz abgegangen ist, weil ihnen eben die Eckpfeiler gefehlt haben. Haben wir auch schon zigmal geschrieben und zigmal schon erwähnt, aber darf man deshalb trotzdem nochmal machen. Eine Fehleinschätzung gewesen. ohne dass man das jetzt diskreditieren muss, eine Fehleinschätzung gewesen, daran zu glauben, dass Steven Skripski, Kalle Johansson oder auch Alexander Bernhardsson eine ganze Saison locker durchhalten oder einen Großteil einer Saison locker durchhalten. Das ist bei der Verletzungshistorie nicht zwangsläufig zu erwarten gewesen und da hat man vielleicht bei der Kaderplanung, ist man vielleicht in dem Punkt zumindest etwas zu optimistisch an die Angelegenheit rangegangen.
Und wo du Casper Davison erwähntest, da hat man ja gesehen, wie der sich stabilisiert hat, nachdem im Winter Jonas Meffert neben ihn gestellt wurde. Ich finde, insgesamt über die Saison betrachtet ist er einer der Spieler, die sich am konstantesten entwickelt haben vom Talent, was man irgendwo ausgegraben hat, zu Zweitligareife. Aber seit dem Winter hat er halt das auf ein ganz stabiles Level gebracht. Und das ist ja einfach nochmal, unterstreicht das ja, wie wichtig diese Personen auf dem Feld dann sind für die jungen Spieler.
Genau. Und das ist bei Casper Davidson genauso, finde ich, wie bei Jonas Terkelsen oder auch Adrian Kapralik. Man sieht immer wieder in temporär, also in gewissen Phasen, was die Kameraden eigentlich drauf haben am Ball, mit dem Spiel und so weiter und so weiter. Aber es fehlt halt die Konstanz und die konstante Entscheidungsfindung. Jetzt nach so einem Jahr mit einem so schwer erkämpften Klassenerhalt, das kann natürlich auch massiv stehlen, was vielleicht dann die Qualität für die kommende Serie nochmal ein bisschen anhebt, zumindest was die mentale Geschichte anbelangt.
Das hat ja auch Tim Walters Vorgänger Marcel Rapp immer wieder gesagt, dass wenn die alten Führungsspieler wegbrechen, dass dann die vorher so zwischen Talent und Führungsspieler waren, dass die dann in diese Rolle schlüpfen müssen. Und da gibt es ja vielleicht auch ein, zwei Spieler, die dann
richtig
diese Rolle übernehmen könnten.
Richtig. Es ist eben halt nicht so einfach, so Spieler wie Becker oder Holtby und solche Leute zu kompensieren, die Abgänge von solchen Spielern. Und da hast du völlig recht, das ist nicht nur auf den Rasen, für die Aktivitäten auf dem Rasen ausschlaggebend, sondern auch für die gesamte Trainingswoche in der Kabine und so weiter und so weiter. Ich habe eben den Namen Alexander Bernhardsson angesprochen, der Unterschied Spieler schlechthin bei den Störchen, wie ich zumindest finde. Ja, auch bei ihm stehen aufgrund verschiedenen Verletzungen lediglich 13 Pflichtspieleinsätze auf dem Konto in dieser Saison. Trainer Tim Walter hat ja neulich schon mal im Scherz gesagt, er sollte ein bisschen Muskelaufbautraining in seinen Beinchen betreiben, dann würde er vielleicht etwas weniger verletzungsanfällig sein. Der Spitzname ist ja Storch wegen seiner dünnen Beinchen. Aber unabhängig davon ist er natürlich ein toller Fußballer, der jetzt nach zwei Kurzeinsätzen auch immerhin, jetzt hat er 10 Assists und 2 Tore, ist damit Platz 2 in der Scorerliste bei Holstein mit 13 Spielen. Das ist schon aller Ehren wert, finde ich. Und er hat natürlich noch allerbeste Chancen auf eine Nominierung für den schwedischen WM-Kader. Wenn der Trainer sich dann Beras Qualitäten dann zu schätzen weiß und ihn auch mitnimmt zum großen Turnier. In der letzten Saison standen schon mehrere Vereine bei Holstein auf der Matte, im übertragenen Sinne, um Bera zu verpflichten. Damals hat Olaf Rebbe ihm ein Preisschild von 10 Millionen Euro angehängt. Das dürfte in diesem Sommer nicht deutlich weniger werden, obwohl der Vertrag 2027 ausläuft. Zumal sollte Bera tatsächlich mit der schwedischen Nationalmannschaft bei der WM auflaufen und er vielleicht auch Einsätze bekommt, ist das natürlich die Bühne, wo Preise ähnlich explodieren wie derzeit an der Tankstelle, irgendwie die Ölpreise in der Verknappung der angeblichen. Was macht man denn jetzt, ne? Also wenn sich jetzt, wir reden jetzt einfach mal im Konjunktiv, wenn angenommen, da kommt jetzt irgendwie so ein Angebot, 10 Millionen, sage ich jetzt mal, oder vielleicht 15, keine Ahnung, in welche Höhe das noch gehen mag, sagt man, das Geld nehmen wir? Oder sagt man, boah, wir wollen diese extreme Qualität für Zweitliga-Verhältnisse lieber noch ein Jahr bei uns in eigenen Reihen behalten und gehen das Risiko ein, dass er dann nächstes Jahr kostenfrei den Club wechseln kann.
Ich muss ja sagen, ich bin immer ein Fan gewesen, wenn Holstein Kiel gesagt hat, auch wenn wir das Geld bekommen könnten, wir halten diesen Spieler, weil wir diese Qualität zu schätzen wissen und im Zweifelsfall bringt diese Qualität uns in der Endabrechnung, TV-Gelder, mögliche Aufstiege und so weiter, mehr als jetzt die Transfererlöse. Es ist so, du erwähntest es, dass er auch gar nicht so viele Einsätze in dieser Saison hatte. Ich finde es aber, die gefühlte Wahrheit ist bei Berra völlig anders. Halt dadurch, dass er immer wieder den Unterschied gemacht hat und dass ja. Wenn er musste ja nur, wie wir gesehen haben, gegen Braunschweig, wenn es für 10 Minuten reicht, ja. Ist ein genialer Moment dabei.
Fällt ein Tor.
Und es fällt ein Tor.
Ja.
Und allein dafür ist das so ein Spieler, ich glaube, du sagtest vorhin, ich weiß nicht, verliebt hattest du nicht benutzt die Vokabel, aber ich glaube, ganz viele Holstein-Fans sind in ihn ein kleines bisschen verliebt und ja, entscheiden muss Olaf Rebbe. Ich würde ihn auf jeden Fall noch ein Jahr behalten. Zudem, wenn er bei der WM gespielt hat, kann man sich ja auch als Holstein damit schmücken, dass man einen WM-Teilnehmer in den eigenen Reihen hat. Vielleicht wird es ja noch ein zweiter, aber wenn natürlich jetzt irgendein bekloppter Verein aus England kommt und so da irgendwie.
Ich glaube, eine Schmerzgrenze liegt bei 20 Mille, würde ich mal sagen, irgendwo. Dann sagt Holstein, oh, das ist alles ganz toll und wir würden dich gerne behalten. Aber das Geld ist jetzt dann doch ein bisschen zu heftig. Wir warten es einfach mal ab, ne? Also, es gab ja schon mal den Fall, den du angesprochen hast, dass man sich gegen einen Verkauf eines für Kieler Verhältnisse Superstars entschieden hat. Das war bei Jason Lee 2020. Ein Jahr später ist der Vertrag ausgelaufen. Er konnte ablösefrei wechseln. Und nach langen Gesprächen, weil Jason Lee damals auch gerne weg wollte, hat er sich dann aber doch entschieden. Ich bleibe noch das Jahr. Und er hat das mit Bravour ausgefüllt, das Jahr.
Er hat durchgezogen. Es gibt ja auch
richtig durchgezogen
bei anderen Vereinen Spieler, die genau, dann bockig sind.
Genau. Das war bei ihm überhaupt nicht der Fall. Endete dann, wie wir alle wissen, mit der Relegation gegen den 1. FC Köln, die dann leider verloren ging, aber schwamm drüber. So könnte das natürlich bei Berra auch sein. Aber natürlich, ich weiß gar nicht, ob damals diese Summen bei Jason Lee im Gespräch waren. War Corona auch und sowas, da waren die Preise sowieso gerade ein bisschen im Keller.
Da war man noch demütig.
Das hat sich ja mittlerweile auch wieder kolossal geändert. Naja, also das ist jedenfalls eine sehr spannende Personalie, genau wie bei Phil Harris auch, ne? Angeblich der designierte Schweizer Vizemeister FC St. Gallen an ihm interessiert. Keine Ahnung, was die als Ablösepreis aufrufen möchten irgendwie. Das stellt sich dann auch die Frage, was macht man, ne? Ist das ein ähnlicher Fall wie Alexander Bernhardsson oder würdest du da eher zu tendieren, wenn die Summe stimmt, wie auch immer die Summe dann ausfallen macht, in welcher Höhe ihn zu verkaufen?
Das ist natürlich eine gemeine Frage.
Ja, fies, ne? Aber deshalb sitzen wir ja hier.
Ja, einerseits hat Phil Harris immer wieder Spiele dabei, wo man denkt, wie kann dieser Spieler je diesen Marktwert gehabt haben? Aber dann sind halt auch wieder Spiele dabei, die einem in Erinnerung bleiben, wie zum Beispiel das DFB-Pokalspiel beim Hamburger SV, wo man dank ihm weitergekommen ist und jetzt auch zuletzt gegen Braunschweig, ja. Wo er selber zugibt, dass das nicht sein bestes Spiel war, dass er zwischendrin dachte, er kann nicht mal einen Ball annehmen. Ja, aber dann schießt er 2 Tore und das ist ja auch irgendwo eine Qualität.
Mit zwei Strafraum-Beikontakten, ne? Ja. Das musst du auch erstmal hinkriegen.
Als Holstein Kiel ist man ja einfach irgendwo auch dazu gezwungen, irgendwann mal Spieler abzugeben, um Erlöse zu generieren. Und ja, wenn Phil Harris ein Angebot bekommt, wo man sagen kann, nun ja, da hat man jetzt auf jeden Fall die Chance, das nächste Talent mit zu verpflichten, dann wäre es, glaube ich, einfach der Lauf der Dinge, den man hier in Kiel gewohnt ist. Man muss es nicht bei jedem Spieler machen, aber ja, es kommt immer auf die Summe an,
ja, genau,
die aufgerufen wird. Es ist keiner, wo ich sage, hoffentlich kommt da jemand und bietet Summe X, dann sind wir den los, absolut nicht. Aber ja, was ich sagte, als Holstein Kiel ist man einfach nicht in der Position zu sagen, nö, wir behalten alle unsere Spieler und dann kaufen wir irgendwann neue.
Naja, da bin ich bei dir. Das ist wie bei Berra, vielleicht eine wirtschaftliche Etage höher dann als bei Phil Harris. Aber 9 Treffer in der 2. Liga, das lässt sich auch ganz gut an, dazu 4 Torvorlagen, also er trifft, sagen wir mal, relativ zuverlässig. Ne? In der 1. Liga waren es 8 Buden oder so, das ist ja auch nicht so schlecht. Also auch da sehr, sehr interessante Konstellation, um den letzten dann abzuschließen, der möglichen Verkaufskandidaten, abzuschließen, das Kapitel der möglichen Verkaufskandidaten John Tolkien, angeblich bei Coventry City, Premier League Aufsteiger im Gespräch. Das wird dann geht dann meistens in sehr üppige Dimensionen für Kieler Verhältnisse, wenn englische Clubs und dann noch ein Premier League Aufsteiger um einen Spieler buhlen. Da sag ich jetzt, kannst mir gerne widersprechen, wenn die Summe, die man sich da so vorstellt, irgendwie, die man aus England so gewohnt ist, wenn die fließen sollte, dann würde ich sagen, okay, John, do it.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Bei John Tolkien finde ich auch so, dass die Leistung manchmal nicht konstant genommen. Gut, in Kaiserslautern beim 1:4.
Ja, da waren sie alle schlecht.
Aber da hat er, finde ich, nochmal dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Es bleibt einem dann natürlich so in Erinnerung. Ansonsten, es waren auch immer wieder Flankenläufe dabei, wo ich wirklich ein kleines bisschen dann auch in ihn verliebt war. Mhm. Mann, bin ich in viele Spieler verliebt irgendwo.
Ja, dann erlebt ja nur.
darf nicht meine Freundin hören.
Nee.
Aber das ist irgendwie keiner, wo man so eine auch emotionale Bindung zu aufgebaut.
Also irgendwie außerhalb des Platzes.
Ist außerhalb des Platzes.
Ganz, ganz super Typ, ne? Aber ja. Du meinst jetzt auch einen Platz, wo
auf dem Platz, genau,
wo man sagt, das springt aus dem Sessel und sagt Donnerlöttchen.
Genau, und das ist so ein echter Holsteiner. Das ist natürlich auch alles überhaupt nicht objektiv und lässt sich nicht durch irgendwelche Zahlen untermauern. Aber wenn man ihn zu einem guten Preis abgeben kann, auch da wieder. Das ist dann das Marktmodell von Holstein Kiel wahrscheinlich.
Interessant dabei ist bei John Tolkien, finde ich, dass diese Serie von 6 Spielen mit 16 Punkten und dabei 5 Siege, ne, in Düsseldorf begonnen hat. Und in Düsseldorf ist John Tolkien, ich bin in der 10. Minute oder irgendwas um und bei, jedenfalls ziemlich am Anfang, leider verletzt ausgeschieden. Und ob das nun aus der Not geboren ist, weil ihnen nichts anderes eingefallen ist in der Situation, hat ja Tim Walter und sein Staff haben dann ja Marko Ivicic ins Spiel gebracht. Und ich dachte, naja, jetzt wird wohl irgendwie Nikic nach links gehen oder irgendwas, was da sich anbot. Nein, Marko Ivicic ging auf die linke Verteidigerposition in einem, sagen wir mal, in Ansätzen zu erkennen, Walter-Aufbausystem, das heißt also mit andribbelnden Verteidigern und positionswechselnden Verteidigern beim eigenen Ballbesitz und dann auch mit Marko Ivicic als Linksverteidiger. 6 Spiele, 16 Punkte, 5 Siege, ein Unentschieden. Das spricht jetzt nicht zwangsläufig für John Tolkien, spricht auch nicht gegen ihn, um Gottes Willen, wenn er nicht dabei ist, kann er auch nichts dazu beitragen. Aber es zeigt zumindest, dass sich das in irgendeiner Form zumindest vorübergehend kompensieren lässt, sowas, ne?
Ja, und gerade wenn wir bei der Frage sind, vielleicht nächstes Jahr auch noch Trainer bei Holstein Kiel ist, der sieht natürlich in Spielern andere Dinge, die wir sehen. Und er sieht sie vielleicht auch schon, was du sagtest, in Ansätzen ein Walter-System. Das wird er ja wahrscheinlich, sofern er bleibt, in der Sommerpause ein bisschen weiter perfektionieren wollen und weiter ausbauen wollen. Und wenn er da jetzt schon Spieler sieht, wo er sagt, ja gut, vielleicht aus der Not geboren, aber erfüllt eigentlich voll den Auftrag, den ich in dieser Position sehe, dann ist das ja auch ein Argument, dass vielleicht ein John Tolkien, der natürlich auch seine Leistungen meistens gebracht hat, aber dann vielleicht ersetzbarer ist, als das vielleicht unter Marcel Rapp gewesen wäre.
Hundertprozentig, genau so.
Und dann natürlich wird man, wenn man einen Spieler auf der Position abgibt, erstmal gucken müssen, können wir das mit jüngeren Kräften aus unserem eigenen Kader irgendwie kompensieren? Wenn ja, okay. Wenn nein, muss da irgendwie ja jemand nachverpflichtet werden. Aber dann hätte man mit Marko Ivicic schon mal einen Spieler, der auf der Position für Tim Walter wahrscheinlich gesetzt sein könnte. Und ja, das sind natürlich alles Überlegungen, weshalb es auch ganz sinnvoll wäre, wenn man schnell wüsste, wer denn nächste Saison Trainer ist und was für ein System er spielen möchte.
Er könnte der neue Trainer oder der neue alte Trainer jetzt in diesem Fall, könnte natürlich auch noch auf Timotheus Puchacz zurückgreifen. Der ist ja noch unter Vertrag ausgeliehen an, wie heißt der Club gleich in Aserbaidschan? Sabah FK. Ja. Sind gerade aserbaidschanischer Meister geworden.
Glückwunsch dazu.
Ja, der zweite Meistertitel für einen noch Ex-Kieler, wie auch immer man das bezeichnen soll in dieser Saison. Aber das ist wohl eher nicht der Fall. Und wie die Gerüchteküche verkündet oder herausgebrodelt hat, sind die Aserbaidschaner wohl bereit, irgendwie gut eine Million an Ablöse zu bezahlen, um ihn aus einem Leihvertrag einen festen Vertrag zu machen. Holstein hat damals für ihn ungefähr 2,5 Millionen an Union Berlin gezahlt, an den Timotheus. Das war dann ein sportliches Missverständnis, was nach einem halben Jahr geklärt worden ist. Das wäre dann ein Minus von 1,5 Millionen über den Daumen, vielleicht sind es auch nur 1,2. However, ich glaube, dieses Minus würde Holstein ganz gerne dann tragen, ne? In der Personalie.
Einfach Ruhe im Karton.
Ja, genau.
Dass Pucher nicht funktioniert hat in Kiel. Er sagt ja, das lag daran, dass
12 Torvorlagen übrigens, ne?
Ja, aber nicht bei Holstein.
Nee, bei Saba FK.
Bei Saba FK. Ja. Nein, er hatte ja zwischendrin auch noch ein Interview gegeben. Wenn man noch bei einem Verein offiziell unter Vertrag steht, weil man nur verliehen ist und seinen quasi Arbeitgeber der Lüge bezichtigt, dann ist das natürlich auch etwas, womit man sich wahrscheinlich von diesem Verein auch emotional lösen möchte.
Oh, das ist aber eine vage These jetzt. Ja. Ganz steil.
Er scheint da glücklich zu sein. Holstein scheint glücklich zu sein, ihn nicht mehr auf der Payroll dann zu haben. Noch ein bisschen Geld zu bekommen, dass man diese irgendwo zwischen 2 und 2,5 Millionen wohl nicht wieder reinbekommen würde. Das war relativ schnell klar. Es gibt dann ja zusätzlich so eine Klausel, dass wenn Saba ihn dann irgendwann weiterverkauft,
ja, genau.
Dass man da dann auch nochmal irgendwie dran gut hat.
Ja, wäre für alle Beteiligten eine saubere Lösung, wenn das so kommen würde, ne?
Ja, dann könnte man sich die Hand geben, sagen, danke, viel Glück für Ihren zukünftigen Lebensweg und dann die Tür ganz fest schließen.
Auf internationalem Terrain werden sich die beiden Clubs vielleicht bei Testspielen irgendwo im Rahmen von Trainingslagern oder sowas, aber ansonsten im Pflichtspieleinsatz nicht begegnen, schätze ich mal, jedenfalls nicht in allerkürzester Zeit. Was die Neuzugänge anbelangt, damit wir diese Personalgeschichten heute mal abgehandelt haben, zum Stand jetzt, das einmal Moritz Reimers vom HSV soll ja ein Offensivjuwel sein, muss man natürlich, 19, muss man natürlich abwarten, wie der sich entwickelt. 50.000, sagt die Bild-Zeitung, soll er kosten, das ist ja ein überschaubarer Kurs, mal gucken. Dazu kommt dann, ist die Leihe von Taya Tasdelen zum HSV, der kommt vom HSC Hannover, ist im Winter verpflichtet worden für die kommende Saison und ist dann nochmal wieder das halbe Jahr ausgeliehen worden. Jetzt kommt er endgültig, 20 Jahre, auch ein offensiver Mittelfeldspieler. Das sind schon mal schöne Meldungen und schöne Neuigkeiten, was die Ausrichtung anbelangt, dass es dieser Weg weitergeht, da mit jungen Leuten Entwicklung und Entwicklung und Entwicklung, mit Potenzial und Wiederverkaufsmöglichkeiten und so weiter. Aber das ist natürlich noch nicht das, was uns und vielleicht die Kieler Zuschauer und den die Interessierten zufriedenstellt. Ich glaube auch nicht, dass das Ende der Fahnenstange damit erreicht ist.
Das ist ja in jeder Saison so, dass man, wenn die Saison langsam austrudelt, man eigentlich jeden Tag auf eine Transfermeldung hofft und am Anfang immer erstmal so ein bisschen, egal ob man jetzt einfacher Fan oder Journalist ist, denkt man am Anfang so, naja gut, Talent, aber das war es ja jetzt hoffentlich noch nicht. Und man weiß ja, je länger das die Sommerpause dauert, desto mehr ist auch nochmal die Chance, dass man vielleicht irgendjemand bekommt, den man zu Beginn der Transferperiode vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel hatte. Es ist ja davon auszugehen, dass im Hintergrund schon einige Dinge klarer sind, als sie kommuniziert wurden.
Ja, in diesem Jahr wird es natürlich noch besonders spannend, ne? Weil durch die WM kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere Spieler sich da auf der Bühne nochmal in den Vordergrund katapultiert, der vielleicht noch gar nicht so im Rampenlicht gestanden hat in den verschiedenen nationalen Mannschaften und dann der Erstligist XY sagt, Donnerlütchen, den verpflichten wir, dafür wird dann aber bei uns ein Kaderplatz, muss dann freigeräumt werden und schwupp, da könnte man dann schon mal sagen, hallo, wir sind auch noch da, hier Holstein Kiel, na, den nehmen wir jetzt mal, vielleicht zur Leihe oder für einen relativ günstigen Kurs. Also dieses Jahr ist, glaube ich, bei Transfergeschäften bis zu einem gewissen Grade sehr viel Geduld gefragt und da wird sich schon zeigen dann am Ende. Spannender ist wirklich die grundsätzliche Ausrichtung, die wir am Anfang angesprochen haben, finde ich. Eckpfeiler mit jungen Leuten zu garnieren. Ne? Und wenn das so funktioniert, dann ist.
Und ja. Du sagtest, bei größeren Vereinen, wenn sich da jemand ins Schaufenster stellt, wir wissen ja auch noch nicht, was bei Holstein ist. Wir sprachen vorhin über Alexander Bernhardsson, wir sprachen über John Teugen. Wir wissen noch nicht, ob Phil Harris vielleicht wechseln wird. Und das sind natürlich auch alles Sachen, wenn da noch jemand den Verein verlässt, der ja eine, wir sprechen hier über, sofern sie fit sind, Stammspieler. Bei Phil Harris ist die Fitness ein bisschen besser als bei den anderen beiden. Wenn von denen jemand den Verein verlässt, dann hat man da ja auch wieder gegebenenfalls eine Baustelle.
Richtig.
Wo natürlich jeder Sportdirektor dann in seinem Portfolio hoffentlich ein, zwei Alternativen sowieso immer schon im Kopf hat oder sie mit Menschen aus dem eigenen Kader nachbesetzen möchte. Also ja, hinter den Kulissen wird schon einiges passiert sein, aber wir wissen auch beide, dass wenn das sozusagen der erste Dominostein gefallen ist, dann geht das Spiel erst richtig los.
So ist es. Und ob es mit Tim Walter losgeht, haben wir ja nun schon mehrfach gesagt, weitergeht, nicht nur losgeht, sondern auch weitergeht, das wissen wir nicht. Und ob er sich vorstellen kann, in der kommenden Saison von seiner Trainerbank aus dauerhaft auf die Baustelle der Gegengrade Richtung Vögelplatz schauen zu können, ob ihm das in seiner Vorstellungskraft irgendwie, ob das in seiner Vorstellungskraft vorhanden ist, wir wissen es nicht. Wir können nur spekulieren, aber was wir vielleicht erfahren können, welche Gefühle beschleichen dich denn, Matze, bei der Vorstellung des Abrisses der Nordtribüne, der Gegengeraden?
Ja, da habe ich wieder gemerkt, dass Fußball halt doch keine rationale Sache ist, sondern viel mit Emotionen zu tun hat. Bevor ich irgendwann den Job des Fußball- oder Holstein-Reporters angetreten habe, war ich ja auch mal ein ganz normaler Fan, der auf der Gegengerade stand. Naja, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, dass
ich da gestanden. Du meinst auf der alten Pabbelallee da?
Nee, sowohl die alten Stufen, das war natürlich noch mal eine ganz andere Zeit. Da habe ich wie jeder oder fast jeder Mensch so ungefähr beim Ehrenmal gestanden hat. Aber dann im neuen Stadion habe ich tatsächlich im Block J gestanden. Und da wurde ja jetzt die Fahne der Gegengerade eingeholt, kurz vor Spielschluss. Das haben die so ein bisschen zelebriert. Und was wahrscheinlich nicht mal mehr die Leute wissen, die diese Fahne eingeholt haben, die habe ich mitgemalt. Und, und ich hatte wirklich so einen kleinen Kloß im Hals, weil mir da so bewusst wurde, ja, das ist jetzt so ein Ende eines großen Kapitels. Und eine gute Bekannte von mir sagte, ihr ging das ähnlich, weil für sie das so ein Zeichen war, Holstein ist in den letzten Jahren gewachsen. Bundesliga-Aufstieg, davon hätte man ja, als damals die Stahlrohrtribünen gebaut wurden, nicht geträumt, dass es mal so hoch geht. Dann, wie viel Zuschauer regelmäßig zu Spielen von Holstein Kiel kommen. Ich kann mich damals erinnern, wenn dann gegen Wolfsburg 2 die Zuschauerzahl auf knapp über 2000 hochgeschönt wurde. Auch da sind wir weit von weg. Aber jetzt ist sozusagen die bauliche Bestätigung, dass diese Zeiten für immer vorbei sind.
Eine echte Zäsur.
Das ist eine wirkliche Zäsur. Mhm. Und dieses Stadion, wie wir das kennen, mit verschiedenen Tribünen, die alle irgendeinen Makel haben. Bei den einen ist der Winkel viel zu flach, als dass man von überall im Block das Spielfeld sehen könnte.
Sieht irgendwie aus, als wenn kleine Kinder mit Lego irgendwas bauen. Ne?
Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern, damals das erste Ballfangnetz, nachdem das Stadion umgebaut wurde, war so dick. Also die Kordeln oder was weiß ich, waren so dick, dass wenn man auf der Westtribüne stand, ich hatte Probleme mit dem Auge, das Spielfeld zu fokussieren, weil man halt immer auf das Ballfangnetz geblickt hat. Und naja, auch die Haupttribüne, die man ja auch irgendwie mag, weil sie irgendwie immer da stand. Naja, ja, denn wer einmal die Stufen hochgegangen ist, ja, wo man nicht mit normalen Schritten irgendwie sauber hochgehen kann. Im Winter musste man aufpassen, dass man selbige nicht runtergerutscht ist wieder.
Ja, ist schon krass.
Es gibt schon viele Unzulänglichkeiten, aber Carsten Neitzel hatte damals ja eine Liebeserklärung an dieses Stadion, was irgendwo zusammengeschustert war, abgegeben, dass wenn man als Trainer rauskommt, riecht's nach Bier und Bratwurst und Rasen. Ja, es ist die gute alte Fußballzeit, aber ob sie immer gut ist, weiß man auch nicht. Und ja, wie du sagtest, das ist eine ganz große Zäsur und man merkt daran, dass ich jetzt schon so lange darüber gesappelt habe.
Lass deinen Gefühlen freien Lauf.
Das war schon ein bisschen emotional und gestern Abend gab es ja noch diese Infoveranstaltung oder Montagabend gab es die Infoveranstaltung zum Neubau, wo auch so ein bisschen die Anwohner aus den betroffenen Stadtteilen informiert wurden. Und danach sagte jemand, der so ungefähr mein Alter hat, zu mir, ich gehe nochmal auf den Vögelplatz. Der ist ja ab morgen Baustelle, da kommt man ja nicht mehr rauf. Ja, und wenn die Baustelle weg ist, dann ist der Vögelplatz nicht mehr weil da die neue Haupttribüne steht. Und auch der Vögelplatz ist ein Teil der Holstein-Geschichte. Und es ist jetzt irgendwie denn doch so plötzlich gekommen. Man hat über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, über einen Neubau in Kiel geredet und dass es dringend notwendig ist. Und hier Planung und da Planung. Und jetzt ist es gefühlt von einem auf den anderen Tag, dass plötzlich eine Baustelle da ist und das alte Stadion verschwindet.
Ja, so ist der Lauf der Zeit. Und da gibt es ganz, ganz viele Anekdoten zu berichten. Ne? Wenn ich allein an den Vögelplatz denke, welche Heroen der Holstein-Geschichte sich da schon die Haxen gebrochen haben.
Auf
roten Grant, ne? Thorsten Neumann, Immo Stelzer oder sowas. Die alle kennen den Vögelplatz aus dem FF, inklusive der Löcher, an die man gerne reingetreten ist beim Laufen. Also das sind schon harte Geschichten und die werden sicherlich alle nochmal wieder hervorgekramt, wenn der neue Palazzo Prozzo dann in seiner ganzen Pracht und Schönheit dann erstrahlt und eingeweiht werden kann. Gut, das dauert jetzt noch das ein oder andere oder noch mehrere Jahre. Wann ist, glaube ich, Mitte zur Saison 30, 31?
März 2030 soll angeblich sein.
Ja, gut, also wir gehen mal davon aus, dass in der Saison 30, 31 dann vielleicht da auch tatsächlich
auf der ersten Tribüne.
über die Preisentwicklung wollen wir an dieser Stelle auch nicht spekulieren. Also ob das mit den 70, 75 Millionen dann am Ende reicht. Also wer weiß das heute. Jetzt wird losgelegt, das ist halt so. Und wir müssen es zur Kenntnis nehmen, ist halt so. Was auch so ist, dass es am Sonntag ein super spannendes Saisonfinale geht in der zweiten Liga. Sowohl oben in der Tabelle als auch unten. Holstein ist raus aus der Verlosung, was diese Abstiegs- und Aufstiegsfragen anbelangt. Spielt ab 15.30 Uhr, wie alle anderen auch, zeitgleicher Anstoß am letzten Spieltag natürlich bei Dynamo Dresden. Die Sachsen müssen noch ein bisschen zittern im Abstiegskampf. Im schlechtesten Fall für sie könnten sie nur auf den Relegationsplatz abstürzen. Wir wollen mal schauen, inwieweit Holstein sich nochmal zu einer anständigen Leistung aufraffen kann bei den Dynamos. Wir sind für euch wie gewohnt am Ball mit Live-Ticker, Spielbericht, Analyse, Stimmen, Spielernoten und Nachspielzeitkommentar. Alles natürlich KN Online. Bis dahin bleibt ihr mit dem KN Newsletter und dem WhatsApp-Kanal auf dem Stand der Dinge. Also bis dahin. Danke, Matze, für deine Expertise und deinen Einblick in deine ganz spezielle Gefühlswelt. Ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.